wird einfach so getan, als gäbe es das Problem nicht, wenn wir nur irgendeine Grenze um das Land ziehen. Ich glaube zum einen nicht, dass das funktioniert, und zum anderen denke ich, die realistischere Politik wäre zu gucken, was braucht es jetzt eigentlich. Wohnraum ist in vielen Kommunen knapp, Kita-Plätze sind knapp. Das sind alles Probleme, die man angehen muss, für die aber jetzt nicht die Geflüchteten in erster Linie verantwortlich sind, die kommen. Die Kirche stellt die Menschen in den Mittelpunkt, stellt den Zusammenhalt der Gesellschaft in den Mittelpunkt und versucht darauf hinzuwirken, dass wir irgendwie in einem guten, friedlichen Miteinander zusammenleben können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann, schön, dass ihr dabei seid. Wer uns häufiger hört, der wundert sich vielleicht, es ist doch noch gar nicht Monatsende, wenn sonst eine neue Folge erscheint. Das stimmt, das hat auch einen Grund. In wenigen Tagen feiern wir Weihnachten. Ein Fest, das seinen Ursprung eigentlich in einer tragischen Geschichte, einer Fluchtgeschichte hat. Und darum soll es heute gehen. Die Bibel erzählt, dass Josef und seine hochschwangere Frau Maria auf der Flucht vor König Herodes sind. Die Geschichte geht gut aus. Maria und Josef finden Sicherheit. Das ist aber nicht immer der Fall. Stefanie Tegler ist Flüchtlingsbeauftragte des Bistums Münster und weiß, wie wichtig es ist, diejenigen, die in ihrer Heimat nicht mehr sicher sind, aufzunehmen, sie zu unterstützen. Ich freue mich, dass Stefanie heute bei Kannst du glauben zu Gast ist und mit uns auf die aktuelle Situation schaut. Gerade mit Blick auf den bevorstehenden Wahlkampf, bei dem das Thema Migrationspolitik so eine große Rolle spielt, möchte ich Sie fragen, welche Wünsche Sie an die Politikerinnen und Politiker hat. Wir haben das Gespräch vor wenigen Tagen aufgezeichnet und selbst in der kurzen Zeit merkt man, wie viel Bewegung es rund um die Themen Flucht und Migration gibt. Ich spreche mit Stefanie über die Situation von Geflüchteten im Bistum Münster. Sie erklärt, warum Menschen, die zu uns kommen, nicht daran schuld sind, dass es zu wenig Wohnraum gibt. Und sie sagt, was ihr trotz allem Hoffnung gibt. Hallo Stefanie, herzlich willkommen hier bei Kannst du glauben. Schön, dass du heute da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du bist Flüchtlingsbeauftragte des Bistums Münster. In dieser Funktion bist du heute hier. Ich würde dich gerne mal fragen, was ist so gerade das aktuellste Thema, womit du dich in deiner Funktion beschäftigst? Was war so die jüngste Mail, das jüngste Telefonat? Was ist das Thema, was gerade oben aufliegt bei dir?
Also ich bin in meiner Funktion als Flüchtlingsbeauftragte ja auch zuständig dafür, so ein bisschen drauf zu gucken, dass die Dienste und Einrichtungen bestehen bleiben können. Und in der Funktion ist es so, dass wir es gerade mit einer schwierigen Haushaltslage zu tun haben, besonders im Land NRW. Und da waren wir sehr engagiert dabei, das zu versuchen, in die bessere Richtung zu lenken. Das ist uns teilweise geglückt, aber das beschäftigt uns jetzt immer noch, weil einfach eine große Planungsunsicherheit besteht bei den Trägern und Diensten. Und zusätzlich dazu ist natürlich die Situation in Syrien jetzt gerade sehr virulent, wo man gar nicht weiß, wie es da weitergeht und wo auch manche ungute politische Forderungen jetzt schon im Raum stehen, dass SyrerInnen wieder ausreisen sollen. Und diese Dinge beschäftigen mich natürlich auch sehr.
Okay, da sind wir eigentlich schon direkt mittendrin mit diesen Themen, direkt schon politisch. Wir kommen auf beides gleich noch zu sprechen. Aber was ich am Anfang nochmal so fragen wollte, was mir gar nicht so klar ist, warum braucht die Kirche überhaupt die Position eines Flüchtlingsbeauftragten oder einer Flüchtlingsbeauftragten, wie du es fürs Bistum Münster bist? Das haben andere Bistümer ja auch. Warum braucht die Kirche das?
Die Kirche ist ja jetzt nicht nur Kirche, Kirche, sondern einfach auch ein großer und total wichtiger zivilgesellschaftlicher Akteur. Mhm. Und damit geht auch eine große gesellschaftliche Aufgabe einher. Die Kirche stellt die Menschen in den Mittelpunkt, stellt den Zusammenhalt der Gesellschaft in den Mittelpunkt und versucht darauf hinzuwirken, dass wir irgendwie in einem guten, friedlichen Miteinander zusammenleben können. Und da braucht es eben auch den Themenaspekt Flucht und Migration in diesem Zusammenhang, weil das einfach ein Thema ist, was die Gesellschaft beschäftigt. Mhm. Und es ist ein super dynamisches Thema. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, wo es sehr schnelle, viele Veränderungen gibt. Und da ist es gut, wenn es eine Person gibt, die zum einen den Blick hat auf das Thema, zum anderen aber auch in Netzwerken aktiv ist und mit anderen Akteuren vernetzt ist und zusammenarbeitet und kooperiert und die gleichzeitig auch Ansprechperson sein kann.
Dass das Thema komplex ist, das weiß, glaube ich, jeder. Das habe ich auch bei der Vorbereitung nochmal gemerkt, dass Flucht und Migration einfach in sämtlichen Bereichen vorkommt. Deswegen sprechen wir auch über verschiedene Aspekte heute. Vielleicht machst du es mal konkret. Was sind deine Aufgaben als Flüchtlingsbeauftragte? Was machst du konkret?
Für mich steht im Mittelpunkt eigentlich, dass ich Menschen sowohl Hauptamt als auch Ehrenamt in ihrem Engagement in diesem Themenfeld unterstütze. Das kann zum einen sein, dass ich eben Öffentlichkeit herstelle. Auch das, was ich jetzt hier mache, mit dir zu sprechen, ja, ist ja auch eine Form von Öffentlichkeitsarbeit, einfach damit die Menschen wissen, dass es mich gibt.
Auf jeden Fall. Mhm.
Das heißt aber auch, dass ich zum Beispiel Stellungnahmen abgebe, wenn es politische Entwicklungen gibt, die ungut sind oder die in die falsche Richtung gehen. Es ist ja im Moment ein sehr aufgeheizter gesellschaftlicher und politischer Diskurs in diesem Themenfeld. Ich bin in Netzwerken aktiv. Ich bin für das katholische Büro zum Beispiel beim Runden Tisch Resettlement mit dem Ministerium, wo wir darüber uns austauschen, welche humanitären Aufnahmemöglichkeiten es gibt in diesem Land, wo auch andere Akteure natürlich mit dabei sind. Ich habe hier in Münster die AG Flucht mit Kolleginnen aus dem Bischof Generalvikariat, aus dem Franziszerhaus und aus dem Diözesan-Caritas-Verband, wo wir gucken, welche Aktionen können wir gemeinsam starten, wo können wir vielleicht auch nochmal Spenden sammeln. Ja. Und diese ganzen Themen begleite ich und bin damit dann hoffentlich gut gewappnet, auch eine gute Ansprechperson zu sein. Und das passiert auch teilweise, also dass Menschen mich zum Beispiel kontaktieren, wenn Menschen in ihrem Umfeld konkret von Abschiebung bedroht sind, wenn sie nicht mehr genau weiter wissen oder wenn sie in ihrem Ehren- oder Hauptamt Probleme mit Behörden haben. Und da kann ich teilweise selber weiterhelfen, indem ich eben auch Rat gebe. Also ich bin aufenthaltsrechtlich auch einigermaßen versiert zumindest und kann aber ansonsten natürlich auch vielleicht nochmal andere Gesprächspartner mit ins Feld führen, die unterstützen können.
Okay, also schon in deiner Funktion eine wahnsinnige Bandbreite eigentlich, die mit der du da zu tun hast.
Ja.
Das hört man schon raus. Du machst diese Aufgabe jetzt ja seit 1,5 Jahren und leitest zusätzlich den Bereich soziale Arbeit beim Diözesan-Caritas-Verband. Wo und wie bist du denn bisher mit dem Thema Flucht und Migration in Berührung gekommen? Also wie bist du auch dazu gekommen, dann Flüchtlingsbeauftragte zu werden?
Also ich bin gelernte, studierte Politikwissenschaftlerin. Ich habe also schon ein politisches Grundinteresse, habe im Studium eher den Schwerpunkt gehabt Entwicklungspolitik, also eher das Engagement im Ausland. Und es ist tatsächlich bei mir wie bei vielen anderen auch so gewesen, dass 2015 einfach was mit mir gemacht hat, weil ich gesehen habe zum einen, wie entwickelt sich das gesellschaftlich. Also es war ja am Anfang ein ganz toller Aufschlag, eine große Willkommenskultur, wir schaffen das und so weiter. Und dann habe ich mich einfach zu diesem Thema hingezogen gefühlt, sozusagen auch aus meiner politischen Grundhaltung heraus. Und bin dann in die konkrete Beratungsarbeit gegangen. Bin also bei einem Wohlfahrtsverband gewesen, habe da viele Jahre lang in unterschiedlichen Kontexten geflüchtete Menschen beraten und unterstützt, habe zur Familienzusammenführung, habe auch Asylverfahrensberatung teilweise gemacht, habe Ehrenamtskoordination für Projekte mit geflüchteten Menschen, Migrationsberatung, also verschiedenste Aspekte. Und als ich dann vor 1,5 Jahren zum Diözesan-Caritas-Verband gekommen bin, hat man mich gefragt, ob ich mir das als Aufgabe vorstellen kann. Und das fand ich total toll und habe mich sehr gefreut über diese Möglichkeit, weil ich so in diesem Themenfeld einfach noch weiter aktiv bleiben kann. Und das entspricht auch meiner Vorkenntnis. Und es ist eben, wie du gerade schon gesagt hast, ein Querschnittsthema.
Ja.
Das betrifft nicht nur, aber auch viele Bereiche in der sozialen Arbeit, weil viele Menschen, die in der sozialen Arbeit ankommen, eben auch eine Flucht- oder eine Migrationsgeschichte haben. Und deswegen passt das.
Total. Wir wissen ja alle, dass kontinuierlich Menschen nach Deutschland und damit auch ins Bistum Münster kommen, die ihre Heimat aus ganz unterschiedlichen Gründen verlassen müssen. Kannst du da vielleicht mal einen Einblick geben, aus welchen Herkunftsländern kommen die Geflüchteten aktuell?
Nach wie vor und auch schon seit vielen Jahren Syrien auf Platz 1. Es kommen aber auch nach wie vor noch Menschen zum Beispiel aus Afghanistan natürlich, aus Irak. Es kommen auch Menschen aus der Türkei wieder verstärkt zu uns. Und die größte Gruppe, die aber keinen Asylantrag stellen muss, sind die Menschen aus der Ukraine. Die machen einfach den größten Anteil der jetzt hier Schutzsuchenden aus.
Stichwort Syrien. Du hast es gerade an Top 1 genannt. Das ist jetzt ja ein ganz aktuelles Thema. Kannst du verstehen, dass nach dem Sturz des Assad-Regimes einerseits natürlich viel Freude herrscht, andererseits aber parallel auch direkt unmittelbar die Asylpraxis bei den Syrern hinterfragt wird? Also kannst du das so nachvollziehen?
Also was ich verstehen kann, ist, dass das BAMF jetzt erst einmal, das haben sie getan, die Asylanträge von SyrerInnen in den Stapel nach unten geschoben hat. Einfach, weil die Situation in Syrien gerade nicht rechtssicher zu bewerten ist. Das kann ich verstehen und das halte ich auch erstmal für sinnvoll. So schwierig das natürlich für die Schutzsuchenden hier auch ist, weil sie weiterhin in Unsicherheit bleiben. Anders kann man es aus meiner Sicht im Moment nicht machen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass jetzt danach gerufen wird, dass die Menschen zurückkehren sollen, weil die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit in Deutschland liegt bei 8 Jahren. Ja. Die allermeisten, also die Hälfte von allen SyrerInnen in Deutschland, die gekommen sind, sind nach 2014 gekommen. Mhm. Also viele befinden sich in Einbürgerungsprozessen. Die haben Kinder hier bekommen in Deutschland. Mhm. Die haben Arbeit hier. Wir haben alleine 60.000 Menschen aus Syrien, die Ärzte und Ärztinnen sind. Und das ist einfach so wenig wertschätzend, mit einer so großen Gruppe von Menschen umzugehen, jetzt zu sagen, ach, dann geht doch wieder dahin, wo ihr herkommt, und überhaupt nicht anzuerkennen, dass die ja in den letzten Jahren auch einfach ein Teil dieser Gesellschaft geworden sind.
Ja.
Und noch dazu in einer politisch total unsicheren Situation in Syrien. Wir wissen noch überhaupt nicht, was dort passieren wird. Mhm.
Das kann ich total nachvollziehen. Das ist so eine unsichere Situation. Deswegen habe ich gedacht, wir sprechen es mal kurz an, gehen aber jetzt gar nicht unbedingt näher drauf ein. Aber vielleicht kannst du da noch mal so einen allgemeinen Einblick geben, wie die Verteilung in Deutschland läuft. Ich finde, das ist auch etwas, was man immer mal wieder in den Medien mitbekommt, wenn irgendwo lokal, sag ich mal, ein Aufregerpunkt herrscht zum Beispiel, aber das dann auch wieder verschwindet. Ich weiß gar nicht, ob so vielen Menschen wirklich klar ist, wie läuft die Verteilung in Deutschland ab? Kannst du das grob skizzieren?
Ja, also das läuft nach einem strengen Verteilsystem, das nennt sich Königsteiner Schlüssel. Das gewichtet unterschiedlich die Steuerkraft eines Bundeslandes und die Einwohnerzahl. Also Einwohnerzahl zählt 2/3 und Steuerkraft zählt 1/3.
Mhm.
Damit ist wenig überraschend NRW das größte Aufnahmeland in Deutschland, einfach weil wir das bevölkerungsstärkste sind. Und so läuft dann auch die Verteilung von den Ländern auf die Kommunen. Also das ist unterschiedlich geregelt in den Bundesländern, aber in Nordrhein-Westfalen wird es auch nach Steuerkraft der Kommune und nach Einwohnerzahl gewichtet und verteilt. Und wenn man, wie zum Beispiel in Münster, eine Landesunterbringungseinrichtung hat, also entweder eine zentrale Unterbringungseinrichtung oder eine Erstaufnahmeeinrichtung, dann werden die Menschen, die dort leben, die ja eigentlich für die Kommune gar nicht zuständig ist, weil die immer noch in einer Landeseinrichtung sind, werden aber auf die Zahl der zuzuweisenden Personen in der Kommune angerechnet.
Ah ja, okay. Und dann sinkt natürlich der Schlüssel auch.
Genau.
Ne?
Das heißt also, in Münster werden weniger Menschen in die Kommune geschickt, weil wir eben diese Unterbringungseinrichtung haben.
Das hat ja auch so ein bisschen Konfliktpotenzial, wenn man das manchmal mitbekommt, weil manche Kommunen ja auch kommunizieren, dass sie überfordert seien, auch mit der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten, ne?
Ja, ich glaube, wir haben es auch mit einer großen infrastrukturellen Herausforderung zu tun. Wohnraum ist in vielen Kommunen knapp, Kita-Plätze sind knapp, es gibt große Schulklassen in vielen Kommunen. Das sind alles Probleme, die man angehen muss, für die aber jetzt nicht die Geflüchteten in erster Linie verantwortlich sind, die kommen, sondern das sind einfach Themen, die über Jahre hinweg nicht ausreichend bearbeitet wurden an vielen Stellen. Und da möchte ich gar nicht sagen, dass die Kommunen daran schuld sind, sondern das ist auch einfach schwierig, weil es auch finanziell schwierig ist schon seit einigen Jahren. Und das, was ich schwierig finde, ist, dass jetzt eben gerade das so in den Vordergrund gestellt wird im Zusammenhang mit Flucht. Also die Menschen, die kommen, sind jetzt daran schuld, dass wir nicht genügend Wohnraum haben. Und das finde ich eben falsch. Insgesamt lässt sich sagen, dass einige Kommunen durchaus sagen, wir sind schon an einer gewissen Belastungsgrenze, aber wir kommen zurecht.
Mhm.
Und das sind die Kommunen, die eben die Möglichkeit hatten, ihre Strukturen, die sie oftmals 2015, 16 aufgebaut haben, kontinuierlich zu erhalten.
Ah, ja.
Und damit meine ich nicht nur die Einrichtungen, wo die Menschen leben können oder irgendwie gesonderte Bauten, wo man eben Menschen kurzfristig unterbringen kann, sondern auch die Beratungsinfrastruktur, auch Ehrenamt, Netzwerke und so weiter. Die Kommunen, in denen das gut erhalten wurde, die haben es jetzt tendenziell leichter.
Okay, kann man nachvollziehen. Bei dem, was ich so mitbekomme, was ich lese, was ich so in Gesprächen höre, unterstelle ich jetzt einfach mal einen unterschiedlichen Umgang mit Geflüchteten abhängig vom Herkunftsland. Kannst du das bestätigen? Also ist es ein Unterschied, ob jemand aus der Ukraine oder aus Syrien kommt?
Leider ist das so, ja. Also es gibt zum einen einen gesetzlich unterschiedlichen Umgang mit den beiden Bevölkerungsgruppen. Es ist einmal dadurch, dass wir für die UkrainerInnen die Richtlinie zur kurzfristigen Aufnahme, also diese sogenannte Massenzustromsrichtlinie haben von der EU, müssen ja UkrainerInnen keinen Antrag stellen. Sie können einfach einreisen. Es gibt keine individuelle Einzelfallprüfung mehr, weil die Ukrainer aus der Ukraine kommen. Sie müssen nicht in Erstaufnahmeeinrichtungen wohnen und so weiter. Also das ist einfach gesetzlich geregelt schon mal viel, viel besser für die UkrainerInnen. Ja. Das ist auch nachvollziehbar mit der Massenzustromsrichtlinie, die jetzt zum ersten Mal überhaupt in Kraft gesetzt wurde. Also die gibt es schon seit 2001 und die ist jetzt zum ersten Mal angewendet worden.
Ah, okay.
Mhm. Und gesellschaftlich ist es leider auch so, dass ich schon finde, dass es einen unterschiedlichen Umgang gibt. Man merkt das insbesondere dann, wenn man nach Wohnungen sucht. Da haben UkrainerInnen das oftmals sehr viel leichter als Menschen zum Beispiel aus Syrien oder aus Afghanistan, weil denen sowas wie eine kulturelle Nähe unterstellt wird, die eben bei den anderen Menschen eben aus weiter entfernten Ländern oder vielleicht mit muslimischen Glaubens abgesprochen wird. Und da würde ich dafür plädieren, dass wir vielleicht zu einem etwas offeneren Kulturbegriff kommen. Mhm. Also eben nicht einen Kulturbegriff verwenden, der die Unterschiede betont, sondern eher Kultur als etwas verstehen, was sich gegenseitig befruchtet, was dynamisch ist, was im Fluss ist, was auch nicht irgendwie ein feststehendes Konstrukt ist, sondern was sich immer wieder verändert. Und wo man vielleicht eher darauf achten kann, was haben wir eigentlich alle gemeinsam? Wir sind alle Menschen und die Menschenwürde ist eigentlich unteilbar.
Also nochmal sensibler mit diesem Begriff Kultur umgehen, ja. Das wäre ein Wunsch von dir. Inwiefern hast du eigentlich selbst noch Kontakt zu Geflüchteten? Ist das eben eher so die Funktion auf der Metaebene oder hast du wirklich noch Kontakte zu Geflüchteten?
Also ich habe eher die Funktion auf der Metaebene. Ja. In Einzelfällen, also ich werde ja meistens angesprochen von Ehrenamtlichen oder auch von Hauptamtlichen, die dann wiederum Geflüchtete begleiten.
Ja.
Aber ich selber gehe da eher nicht in den Kontakt.
Du bringst natürlich auch schon viel Erfahrung mit, weil du das jahrelang gemacht hast.
Ja.
Stichwort Ehrenamt, du hast es gerade schon mal angesprochen. Ich weiß, dass sich ganz, ganz viele Menschen in der Flüchtlingshilfe engagieren. Das ist auch, glaube ich, für ganz viele, betonen sie immer wieder, eine Bereicherung, aber eben auch eine Herausforderung. Wie ist die Situation hier bei uns im Bistum Münster?
Wir haben im Bistum Münster die tolle Situation, dass wir geförderte Stellen haben in der hauptamtlichen Ehrenamtskoordination. Das sind insgesamt 8 Vollzeitstellen, die in der Fläche gefördert werden vom Bistum und eine Stelle, die beim Diözesan Caritasverband die obergeordnete Begleitung dieser Stellen macht. Und das ist ganz toll. Also das ist auf 20 Träger verteilt. In der weiten Fläche gibt es eben hauptamtliche Ansprechpersonen für das Ehrenamt und für das Engagement im Kontext von Flucht. Das ist ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal auch. Mhm. Und das freut uns natürlich total. Und da gibt es ganz tolle Projekte, die die Ehrenamtlichen da begleiten und initiieren. Also zusätzlich dazu gibt es noch einen Fonds, wo man für so Einzelaktionen, für Projekte und so weiter nochmal Mittel bekommen kann. Ja. Also nicht nur die Stellen werden finanziert, sondern auch die Arbeit wird teilweise noch finanziert. Und ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Also in Recklinghausen zum Beispiel gibt es eine Supervision für die Ehrenamtlichen. Das ist ja immer nicht so ganz einfach in der jetzigen Situation, da aktiv zu bleiben. Die werden unterstützt. Es gibt Demokratieprojekte, also sowas wie Haltung. Es gibt Argumentationstraining gegen rechte Parolen oder Fahrradwerkstätten, Begegnungsangebote und natürlich sowas wie Sprachlerncafés oder so. Da wird praktisch Begegnung ermöglicht und gelebt. Und das, finde ich, ist ein total wichtiger Aspekt auch für die künftige Integration der Menschen, die zu uns kommen, weil eigentlich das Wichtigste ist, dass sie in Kontakt kommen mit der Ankommensgesellschaft, damit sie hier Fuß fassen können, damit sie die Sprache üben können und damit sie hier sich richtig gut als Teil der Gesellschaft auch fühlen können.
Unbedingt. Das ist eine Voraussetzung für Integration tatsächlich. Und diese Stellen zur Ehrenamtskoordination, die sind durchgängig in den letzten Jahren auch da gewesen. Also ich weiß ja, 2015 war natürlich so ein Peak. Seitdem ist es aber fortgesetzt worden?
Seitdem ist es fortgesetzt worden, im Moment bis Ende 2026.
Boah, genau. Super. Also wird immer wieder verlängert. Das ist natürlich auch toll, weil so der Kontakt zu den Ehrenamtlichen immer da geblieben ist. Ne?
Genau. Und das ist eben auch was besonders ist. Ne? Ja. Also an vielen Stellen, wenn es dann da so abrupte Abbrüche gibt, dann verläuft sich das so ein bisschen. Ne? Und es ist eben Das ist kein leichtes Ehrenamt. Die Menschen haben es da zu tun mit existenziellen Notlagen. Also ganz oft sind sie auch diejenigen, die zuerst die Post aufmachen. Die also zuerst, weil die Menschen einfach vielleicht die Sprache noch nicht genug können oder weil sie die Schriftsprache nicht genug können oder weil einfach Behördendeutsch echt schwierig ist. Mhm. Und die sind einfach konfrontiert mit vielen wirklich existenziell bedrohlichen Notlagen und arbeiten da auch ein bisschen am Limit die ganze Zeit und sind jetzt zusätzlich, geraten sie weiter unter Druck durch die gesellschaftliche Diskursverschiebung, so würde ich es mal nennen. Also es wird ja gerade sehr aufgeheizt debattiert über Flucht und Migration und die bleiben aber am Ball und machen weiter. Und das können sie nur, wenn es Hauptamt gibt, was für sie da ist, was ansprechbar ist. Ich möchte gar nicht das Engagement selber schmälern. Also ich will gar nicht sagen, die können das nicht ohne Hauptamt. Mhm. Aber das vereinfacht einfach vieles, ne? Wenn es so eine Begleitung gibt.
Das waren jetzt schon ganz konkrete Beispiele der katholischen Kirche hier im Bistum Münster. Wie beurteilst du insgesamt die Rolle der Kirchen im Umgang mit den Themen Flucht und Migration?
Ich glaube, das habe ich ja eingangs schon gesagt, dass die Kirchen einen total wichtigen Auftrag haben, weil sie im besten Fall Nächstenliebe praktisch umsetzen, in ihrem kirchlichen Auftrag auch. Ich glaube, dass sie sich für die Rechte und die Würde von allen Menschen einsetzen in ihrem Auftrag und dass sie dadurch den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern können. Also sie setzen sich dafür ein, dass es eine menschenwürdige Asyl- und Aufenthaltspolitik gibt. Sie setzen sich für die gerechte Verteilung der Lasten ein und sie sind eben einfach eine gute und wichtige Stimme für die Belange von Schutzsuchenden. Und ich glaube, dass diese Positionierung auch enorm wichtig ist, gerade weil die Kirchen immer noch ein wichtiger Akteur sind. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, auch für die ganzen Leute in der Fläche, also auch für die, wie gesagt, Ehrenamtlichen, aber auch für die Hauptamtlichen, dass sie sich in ihrem Engagement von der Kirche gestützt fühlen. Und da muss die Kirche eben einfach sich positionieren. Und das tut sie ja jetzt zum Beispiel auch, indem sie sowas hat wie eine Flüchtlingsbeauftragte, die dann dazu spricht zu solchen Themen.
Jetzt stehen im Frühjahr 2025 vorgezogene Bundestagswahlen an. Und ich habe eine Aussage gelesen, da hieß es so ein bisschen zugespitzt: Trotz gesunkener Flüchtlingszahlen droht der Wahlkampf zum Wettbewerb darum zu werden, wer die schärfsten Forderungen in der Migrationspolitik stellt. Wie schaust du mit Blick auf den Wahlkampf auf das Thema Migration?
Ich befürchte, dass das so sein wird, weil das einfach sehr populär geworden ist, das so zu machen, weil die PolitikerInnen und die KandidatInnen sich davon Wahlstimmen versprechen in manchen Fällen. Ich beobachte insgesamt so ein bisschen, dass die Verantwortung, die mit einem solchen Mandat einhergeht, nämlich für die gesamte Gesellschaft das Beste zu wollen, an der Stelle nicht wahrgenommen wird. Und das finde ich traurig. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Wahlkampf, weil, also ich finde Wahlkampf immer anstrengend, weil es immer eine Polarisierung der Standpunkte ist. Aber in diesem Kontext, in diesem Überbietungswettbewerb der Forderungen von menschenunwürdiger Behandlung ganzer Bevölkerungsgruppen, da habe ich ein bisschen Sorge, dass das sehr, sehr anstrengend wird, auch für die vielen Leute, die in dem Bereich unterwegs sind und nicht zuletzt für die Menschen, die hier sind mit Migrations- und Fluchtgeschichte, die einfach in solchen Situationen wieder mal gezeigt bekommen, du gehörst hier nicht her, du sollst wieder gehen, was natürlich Blödsinn ist.
Was wünschst du dir von der Politik?
Ich würde mir wünschen, dass neben der natürlich notwendigen Prüfung, wer kommen und bleiben kann, es aber eine Akzeptanz dafür gibt, dass Migration der Normalfall ist und dass wir ein Einwanderungsland sind. Und dass wir mit den Menschen, die hier sind, lösungsorientiert gucken, wie können wir Integration für alle Seiten gewinnbringend gestalten. Das kann gewinnbringend sein. In der Form, wie es jetzt gerade gelebt wird, ist es das, glaube ich, nicht. Sondern ich befürchte, dass es da große Probleme geben wird, die auf uns zukommen, weil das einfach nicht gestaltet wird. Also es wird einfach so getan, als gäbe es das Problem nicht, wenn wir nur irgendeine Grenze um das Land ziehen. Ich glaube zum einen nicht, dass das funktioniert. Und zum anderen denke ich, die realistischere Politik wäre zu gucken, was braucht es jetzt eigentlich? Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, Flucht und Migration und Arbeit und irgendwie verwertbare Migration sozusagen in den Kontext zu setzen. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, dass wir hier eine Nettoeinwanderung brauchen von 400.000 Menschen im Jahr. damit wir unseren wirtschaftlichen Standard halten können und unseren Wohlstand halten können. Und ganz viele Menschen sind schon hier und warten nur darauf, ihre Potenziale zu entfalten und einzubringen in diese Gesellschaft und stoßen aber an aufenthaltsrechtliche Hinderungen, an aufenthaltsrechtliche Hürden. Und wenn man die abbauen würde und einfach den Menschen es ermöglichen würde, hier gut anzukommen und sich hier zu integrieren und zu arbeiten, das wollen nämlich die allermeisten, dann wäre nicht nur für die Menschen, die hier sind, was gewonnen, sondern auch wirklich was für die deutsche Gesellschaft.
Ich glaube, eine der neuesten Entwicklungen auf NRW-Ebene, jetzt auch im Kontext der Haushaltsplanung, war ja, dass dieses Thema Flucht und Migration jetzt immer öfter mit dem Begriff Prävention und Sicherheitspolitik einhergeht. Was sagst du dazu?
Das ist leider so. Also es wurden die Mittel für ein Landesprogramm, was Beratung bereitstellt für Schutzsuchende, gekürzt. Und diese Kürzung wurde nicht zurückgenommen. Stattdessen wurde diese Beratungsleistung verschoben in das Sicherheitspaket, was nach Solingen beschlossen wurde im Land.
Nach dem Fall
und,
dort.
Genau, und dieses Sicherheitspaket stellt aber, wie der Name schon sagt, alles unter dem Begriff der Prävention. Das heißt, es gibt weiterhin Beratung für Schutzsuchende, aber nicht mehr ergebnisoffen oder zu aufenthalts- oder sozialrechtlichen Fragestellungen oder sowas, sondern wenn es diese Beratung zu diesen Fragestellungen gibt, dann immer unter der Prämisse der Prävention. Und damit werden die Schutzsuchenden im Kern unter den Generalverdacht eines Sicherheitsrisikos gestellt. Das heißt, Sicherheit und Sicherheitsrisiken werden ganz eng verknüpft mit Migration und Flucht. Und das finde ich eine ganz schwierige Entwicklung, weil das natürlich zur Polarisierung der Debatte beiträgt. Und nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, ist eine Bedrohung oder ein Sicherheitsrisiko für dieses Land.
Ganz im Gegenteil, die allermeisten sind ja eine Bereicherung. Wir
Richtig.
Brauchen sie und tragen zum gesellschaftlichen Miteinander bei. Hinter jedem Geflüchteten steckt eine Fluchtgeschichte, das haben wir jetzt gerade schon mehrmals betont und die hat es auch immer schon gegeben, auch wenn wir zum Beispiel auf vor über 2000 Jahren zurückblicken. Die Bibel ist allein schon voll davon, von Flucht und Migration und ohne eine ganz bestimmte Fluchtgeschichte würden wir auch gar nicht Weihnachten feiern, was jetzt in wenigen Tagen wieder ansteht. Was bedeutet das heute für uns, wenn wir das nochmal in diesen Kontext setzen?
Man kann die Fluchtgeschichte von Maria, Josef und Jesus natürlich wunderbar nehmen, um sich selbst daran zu erinnern, dass eben Flucht und Schutzsuche kein modernes Phänomen ist, sondern dass sich das durch die Geschichte gezogen hat und dass es eine grundlegende menschliche Erfahrung ist, die wir beide, glaube ich, und viele Menschen hier in Deutschland glücklicherweise nicht machen mussten. Mhm. Das ist aber Zufall. Wären wir woanders geboren, auch das ist Zufall, hätte uns das genauso treffen können. Und deswegen finde ich, erinnert uns das daran oder kann uns daran erinnern, dass hinter jedem Menschenleben eine einzigartige Geschichte steht, die es auch wert ist, geschützt zu werden. Und das einfach als Aufforderung zu nehmen und mit Empathie auf Schutzsuchende zu blicken und auf Flucht zu blicken und zu sehen, dass alle Menschen dann doch irgendwie gleich sind und dass es eben mehr gibt, was uns verbindet, als uns trennt.
Und wir sehen auch, dass sich die Fluchtgeschichten ja heute absolut wiederholen. Also wenn wir zum Beispiel auf Babys blicken, die auf der Flucht geboren werden, so wie es in der Bibel ja von der Geburt Jesu erzählt wird, das wiederholt sich heute ja alles, das sehen wir immer wieder. Und da merkt man auch, finde ich, wie eng so Freud und Leid beieinander liegen, ne?
Ja, und man merkt aber auch die Solidarität, die es dann immer irgendwie doch noch gibt. Die Menschen, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, ne, also öffnen ihre Türen, sind solidarisch, die Spendenzahlen gehen nach oben.
Ja.
Ne? Also das ist ja das übliche Phänomen.
Genau, das Klassische.
Also irgendwie inspiriert die Nächstenliebe, die ja Weihnachten auch verkörpert, mit dieser Geschichte von Maria, Josef und Jesus, inspiriert die Menschen dann ja doch irgendwie. Und das, finde ich, ist irgendwie ein positiver Ausblick, ne, oder kann ein positiver Ausblick sein. Man sieht das ja an den ganzen Menschen auch hier im Bistum Münster, die engagiert sind, die sich nach wie vor einsetzen für geflüchtete Menschen. Die machen immer weiter, egal wie schwierig das ist, weil die einfach sehen, dass Menschen sind, die Hilfe brauchen und dann sind die eben da. Weil auch teilweise, ne, wenn ich es nicht mache, wer macht es dann? Ne?
Ja.
Also ich glaube, dass es eben, wenn wir jetzt von Babys sprechen, die auch auf der Flucht geboren werden oder die auch hier in Deutschland schon geboren sind von geflüchteten Menschen, ne? Jedes Baby ist irgendwie so ein Zeichen von Hoffnung und da fängt was Neues an und ist ein Teil dieser Gesellschaft dann und so. Und ich finde, das irgendwie kann das inspirierend sein.
Genau, wir feiern jetzt in wenigen Tagen Weihnachten und ich wünsche mir natürlich, dass wir hier aus dieser Podcast-Folge mit einem frohen, mit einem hoffnungsvollen Blick rausgehen. Deshalb möchte ich dich am Ende nochmal fragen, was gibt dir Hoffnung mit Blick auch auf die Situation von Geflüchteten heute?
Mir gibt Hoffnung, dass es trotz der schwierigen Gesamtlage immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die sehr engagiert sind, die den Gedanken der Solidarität und der Nächstenliebe leben. Viele Menschen, die das nicht durchgängig sind, lassen sich von Weihnachten dazu inspirieren. Das finde ich auch schön. Also Weihnachten hat eine sehr starke Botschaft auf die Menschen. Und das, finde ich, erlaubt einen etwas positiveren Blick auf die Dinge, den man auch braucht in diesen Zeiten, weil man sonst in diesem Themenfeld nicht aktiv sein kann. Nicht nur ich, sondern auch alle anderen. Und ich glaube, dass Weihnachten auch zeigen kann, dass selbst in ganz großen Unsicherheiten und in ganz angespannten Situationen irgendwo noch so ein Licht ist und Hoffnung gefunden werden kann. Und das ist irgendwie so eine Botschaft, die galt schon vor 2000 Jahren und die gilt heute noch. Und das ist sowas, was man in sich tragen kann und was man aber auch vielleicht gerade in dieser Zeit noch mal mehr von außen auch bekommen kann, um hoffnungsfroh in auch ein neues Jahr zu starten.
Ich glaube, mit dem Gedanken können wir jetzt auch ganz gut weiter auf Weihnachten zugehen, was jetzt ja bald vor der Tür steht. Deswegen ganz herzlichen Dank, Stefanie, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns noch mal auf ein Thema geschaut hast. Ich glaube, das nie an Aktualität verliert. Das jetzt aber vielleicht gerade mit Blick auf Weihnachten, was bevorsteht, ja, was auch so voller Flucht und Migration steckt ursprünglich, nochmal sich gelohnt hat, da besonders einen Blick drauf zu werfen. Deswegen ganz herzlichen Dank und dir jetzt schon mal ein frohes Weihnachtsfest. Das war Stefanie Tegeler. Sie ist Flüchtlingsbeauftragte des Bistums Münster und hat mit Blick auf Weihnachten, ein Fest, dem auch eine Fluchtgeschichte zugrunde liegt, betont, dass Flucht und Schutzsuche keine modernen Phänomene sind, sondern dass sie sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte ziehen. Stefanie hat deutlich gemacht, wie großartig das ehrenamtliche Engagement von Menschen in der Arbeit mit Geflüchteten hier bei uns im Bistum ist. Ich finde das total toll und vielleicht kann das ja auch eine Motivation sein, sich bei sich vor Ort einzubringen und auch Kontakt zu den Menschen aufzunehmen, die ihre Heimat verlassen mussten und jetzt in Deutschland leben. Denn genau dazu möchte Stefanie auch ermutigen, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich kennenzulernen. Ich bin Ann-Christine Ladermann und das war tatsächlich die letzte Folge von Kannst du glauben für das Jahr 2024. Danke, dass ihr mit dabei seid, dass ihr uns begleitet, uns hört. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr hinein und wir hören uns dann im Januar wieder.